Der Titel Die befreite Frau hat ein Fragezeichen, aber auch der Untertitel oder die Untertitel Globale Kontrazeption, globale Verwüstung und die Abschaffung des Menschen. Sie werden sehen, warum diese Titel gewählt wurden. Die Kontrazeption, die Verhütung, ist ein Nein zur Fruchtbarkeit. Ist sie nicht gleichzeitig auch ein Nein zum Schöpfer? Nein zur Fruchtbarkeit bedeutet Trennung von Sexualität und Fortpflanzung. Damit Sie sehen, worin diese Begriffe eingebettet sind, möchte ich Ihnen einleitend über eine neue Terminologie berichten, die Secular Healthcare heißt und in der ganzen Welt als heute gültig in dieser Terminologie gilt. Übersetzt heißt das Gesundheitsvorsorge, ein völlig unbefangener Titel. Wenn man Secular Healthcare auf gynäkologisch übersetzt, ist das Reproductive Healthcare, Reproductive Medicine und Reproductive Rights. Reproductive Health, reproduktive Gesundheit oder Fortpflanzungsgesundheit könnte man sagen, bedeutet alles, was mit der Fortpflanzungsmedizin zu tun hat, das heißt Wohlbefinden im Bereich von Fortpflanzung und Sexualität analog der Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation und diese Gesundheitsdefinition, die soziales, psychisches und so weiter und so fort Wohlbefinden bedeutet, ist nicht erreichbar. Das wissen wir und trotzdem existiert dieser Begriff. Reproductive Health ist, wenn man es übersetzt, benutzt als ein Codewort für die Abtreibung. Das muss man wissen, denn die Abtreibung spielt eine große Rolle in diesen Begriffen. Und eine Abtreibungsaktivistin in den USA sagt, Abtreibung ist Teil der reproduktiven Gesundheit. Unter Reproduktionsmedizin wiederum versteht sich der ganze Bereich der Fortpflanzung, sei es im positiven Verständnis, das heißt im Sinne des Erreichens einer Schwangerschaft, sei es im negativen Verständnis, das heißt im Sinne der Verhütung, und im Extremfall der Vernichtung bereits bestehenden ungeborenen Lebens, wann auch immer. Die reproduktiven Rechte bedeuten Anrecht auf alle Angebote der Reproduktion, wiederum auf sexuelles Wohlbefinden. Darauf wird sehr viel Wert gelegt. Das heißt Anrecht auf die ganze Palette der Verhütung, der Notfallverhütung, Emergency Contraception oder Postkoital-Kontrazeption, dann Anrecht auf Abtreibung, sei es medikamentös mit der Abtreibungspille oder chirurgisch durch Auskratzung und Absaugung und auch auf die Hormonersatztherapie in der Menopause, die in der Zwischenzeit aber sehr in Verruf gekommen ist wegen der Nebenwirkungen. Weiter ein Anrecht auf jegliche Art von Sterilitätstherapie, das heißt die künstliche Insemination, das Retortenbaby, die Retortenerzeugung, sei es durch In-vitro-Fertilisation oder durch die intrazytoplasmatische Spermieninjektion, dann die pränatale Diagnostik inklusive der Präimplantationsdiagnostik und auch Anrecht auf den selektiven Fetozid. Zu den Rechten kann man sagen, es gibt ein Recht auf Leben, aber es gibt kein Recht auf ein Kind, es gibt kein Recht auf Töten und es gibt kein Recht, getötet zu werden. Die Bedrohungen durch die Kontrazeption möchte ich einteilen in vier Kapitel. Zunächst die Bedrohung des ungeborenen Lebens, dann des geborenen Lebens, der Frauen vor allem, der Umwelt durch Hormone und der Gesellschaft. Nun zu den Bedrohungen des ungeborenen Lebens. Hier haben wir wieder vier Untergruppen: die Abtreibung, die Verhütung, die Interzeption, das heißt die Pille danach, und die assistierte Reproduktion. Zur Abtreibung. Wir unterscheiden eine chirurgische Abtreibung, eine chemische Abtreibung durch die Abtreibungspille RU486, kombiniert praktisch immer mit Prostaglandinen, und das Chemotherapeutikum Methotrexat. Ich habe dann noch als dritte Form die Partial Birth Abortion angeführt. Das ist die grausamste Form der Abtreibung, vor allem in den USA üblich. Wenn man die Statistik anschaut, haben wir weltweit ca. 40 bis 60 Millionen Abtreibungen pro Jahr gemäß Weltgesundheitsorganisation. Das sind an sich unvorstellbare Zahlen, die aber noch überboten werden durch eine spezielle Form der Abtreibung, durch die manuelle Vakuumaspiration oder MVA. Man nennt sie auch Menstruationsregulierung, und diese Form der Abtreibung erscheint in keiner Statistik der Weltgesundheitsorganisation, wird aber massiv gefördert. Das sehen Sie anhand der Zahlen, die weiter unten angeführt sind. Die Weltvereinigung der Abtreibungsorganisationen, die FIAPAC, hatte im Oktober 2008 einen Kongress in Berlin und hat dort die Katze aus dem Sack gelassen. Gemäß FIAPAC werden pro Jahr 100.000 MVA-Geräte jährlich ausgeliefert, vor allem an die Dritte Welt. Wenn nun jedes Gerät 15 Mal pro Woche eingesetzt wird im Sinne der Abtreibung, haben wir 1,5 Millionen Abtreibungen pro Woche. Diesmal 52 Wochen ergibt 78 Millionen MVA-Abtreibungen pro Jahr. Weltweit besteht eine Anzahl von 1 Million MVA-Geräten. Das würde pro Jahr 780 Millionen solcher Frühabtreibungen bedeuten. Da sehen Sie, dass die in der Statistik erfassten Abtreibungen von 40 bis 60 Millionen pro Jahr weit überboten werden. Das sind diese manuellen Vakuumspritzen, die man auch Karman Cannula Injector nennt, die Karman-Methode, die an sich seit 30 Jahren schon in Holland verwendet wurde. Drum hat Holland eine sehr tiefe Abtreibungszahl in der Statistik. Man hat sich immer gefragt, warum, bis wir erfahren haben, dass diese Methode angewandt wird, die nicht erfasst wird statistisch. Nun, was bedeutet diese Methode? Die Frau kann zum Arzt, zum Gynäkologen gehen, wenn die Menstruation ausgeblieben ist. Der Arzt schaltet natürlich, vor allem der Gynäkologe, und sagt sich, die Frau könnte ganz früh schwanger sein. Nun kann man einen Schwangerschaftstest machen oder auch nicht. Meistens wird er nicht gemacht, und der Arzt führt ein ganz dünnes Röhrchen durch den Gebärmutterhals in die Gebärmutterhöhle ein, erzeugt mit diesen Spritzen ein Vakuum, einen Unterdruck, und saugt den Gebärmutterinhalt ab, das heißt den jungen Embryo mit der Plazentaranlage, und damit ist die Abtreibung vollzogen. Wenn kein Schwangerschaftstest gemacht wurde, weiß die Frau ihr Leben lang nicht, ob sie abgetrieben hat oder nicht. Und das hat natürlich auch psychische und psychologische Folgen. Durch die Propagierung dieser Methode, die in einem ganz neuen Artikel jetzt auch wieder erwähnt wurde, sind die Abtreibungen weltweit etwas gesunken. Nicht durch die Pille danach. Die Pille danach hatte bis jetzt keinen großen Effekt auf die Abtreibungszahlen, wie eine Studie in Großbritannien zeigt. Zu bedenken ist hier, dass die Abtreibung iatrogen ist, das heißt, durch den Arzt bedingt, durch die Hand des Arztes mit gravierenden Folgen. Es sind nicht nur immer Ärzte, die abtreiben, gerade in der dritten Welt sind es häufig auch Hebammen und Krankenschwestern, also Medizinalpersonal. Hier sehen Sie eine Statistik der häufigsten Todesursachen weltweit, zusammengestellt vom Salzburger Ärzteforum. Die haben sich die große Mühe gemacht, diese Statistik zu erstellen. Sie sehen, dass alle Todesursachen zusammen 54 Millionen Todesfälle ergeben pro Jahr. Die Abtreibungen sind im Jahr 2007 mit 42 Millionen registriert worden. Die sind nicht in den 54 Millionen Todesfällen drin. Hier haben Sie die grafische Darstellung. Sie sehen schwarz die 44 Millionen der Gesamttodesfälle und Sie sehen rechts rot dargestellt die Abtreibungen im Jahr 2007, 42 Millionen und die MVA-Abtreibungen mit 80 Millionen. Das macht alleine schon 120 Millionen Abtreibungen aus. Links habe ich erwähnt die Kriegstoten des Zweiten Weltkrieges mit 55 Millionen. Das Violette sind die Todesfälle von geborenen Kindern. Das sind 10,6 Millionen pro Jahr. Wir kommen darauf noch zurück. Somit ist die Abtreibung die häufigste Todesursache weltweit. Das wird nie gesagt. Die Abtreibung gilt auch als Rückversicherung, als Absicherung der Kontrazeptionsversager, denn keine Methode, keine Verhütungsmethode ist 100% sicher. Das weiß man, auch die Pille nicht. Da täuscht man sich gewaltig, wie viele Versager die Pille hat. Eine Chefin einer Abtreibungsklinik hat gesagt, Geburtenkontrolle kann nicht nur durch Kontrazeption gemanagt werden. Abtreibung ist eine unerlässliche Rückversicherung. Also damit haben wir ja quasi den Beweis, dass man auf die Abtreibung nicht verzichten kann. Man könnte, aber nach Ansicht dieser Leute, man braucht sie, um die Kontrazeptionsversager abzudecken. Eine andere Chefin einer Klinik hat gesagt, sie können nicht Kontrazeption betreiben, ohne ihre Versager irgendwie auch zu berücksichtigen. Und damit meint sie die Abtreibung. Das sind jetzt Stimmen aus England. Dort haben sie das Problem, dass immer mehr junge Gynäkologen sich weigern, Abtreibungen durchzuführen. Die Abtreibungen nehmen ständig zu, aber sie haben zu wenig Ärzte, die diese Abtreibungen durchführen. Damit müssen die Chefärzte, die Oberärzte, das Kader diese Abtreibungen übernehmen und das gibt riesige Konflikte. Auch in Italien sind es ungefähr 60-67% der Gynäkologen, die sich weigern, Abtreibungen durchzuführen. Drum ist man heute bemüht, weltweit die Gewissensfreiheit einzuschränken bzw. den Ärzten zu verbieten, dass sie sich weigern können, Abtreibungen durchzuführen. Und das wäre ein weiterer Schritt in eine ganz fatale Richtung. Eine Statistik des Alan Guttmacher Instituts von 2005 im Auftrag von Planned Parenthood zeigt, dass jede zweite Schwangerschaft in den USA ungeplant ist. 53% dieser ungeplanten Schwangerschaften beruhen auf Versager der künstlichen Verhütung, auch der Pille. 47% dieser ungeplanten Schwangerschaften werden abgetrieben. 40% der Kinder dürfen überleben, immerhin. Planned Parenthood ist die größte Abtreibungsorganisation der Welt, wird gesponsert von fast allen Staaten mit Millionen Beiträgen. Sie können daher Kontrazeption und Abtreibung propagieren, weltweit. Und das Alan Guttmacher Institut ist eine Institution in den USA, die ebenfalls für die Abtreibung arbeitet, für die Kontrazeption. Was für Blüten diese Abtreibungsentwicklung zur Folge hat, wurde kürzlich in einem Artikel im The Journal for Medical Ethics publiziert und heißt After Birth Abortion, Abtreibung nach der Geburt. Warum soll das Kind leben? Darin wird gefordert, dass Neugeborene nach der Geburt also getötet werden dürfen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das ist nicht eindeutig festgelegt. Das kann eine Woche sein, das können 2 Wochen sein. Und zwar, weil diese Neugeborenen Non-Persons seien, also keine Personen seien, genauso wie die Ungeborenen, und zwar unabhängig davon, ob das Kind behindert ist oder nicht. Also wenn ein Elternpaar sagt, oder auch nur die Mutter, dass sie das Kind nicht möchte, weil sie vielleicht in finanziellen Schwierigkeiten steckt oder aus irgendeinem anderen Grund, dann kann sie wünschen, dass das Kind getötet wird. Das hat sich noch nicht durchgesetzt, aber das sind die Ansätze, die heute laufen. Und die sagen auch, dass der Umstand, dass diese Kinder potenzielle Personen sind, immerhin potenzielle Personen, sei moralisch irrelevant. Dann hören Sie vielleicht hier und da von Safe Abortion und Unsafe Abortion. Da wurde auch eine Arbeit publiziert, bereits vor 6 Jahren. Sie sagen, die unsichere Abtreibung, die verhütbare Pandemie. Damit gehen die Leute davon aus, dass jede unsichere Abtreibung eine illegale Abtreibung ist. Sie sagen, dass illegale Abtreibungen prinzipiell unsicher, gefährlich sind, schlecht ausgeführt werden und daher sehr viele Komplikationen aufweist. Daher fordern sie, dass die Abtreibung weltweit legalisiert wird und zu Safe Abortion wird, zur sicheren, ungefährlichen Abtreibung. Die Staaten werden aufgefordert, auch von Planned Parenthood, diese Legalisierung vorzunehmen durch Gesetze. Und jetzt ist die Folge die, sobald die Abtreibung legalisiert ist, fällt das ganze Problem der unsicheren Abtreibung weg für diese Leute, definitionsgemäß. Das heißt, die toten Frauen durch die Abtreibung, die reduzieren sich massiv, weil jetzt die Abtreibung rechtlich zugelassen ist. Das heißt, die ausführenden Personen, die Ärzte, sind genau dieselben wie zuvor. Die arbeiten nicht besser und nicht schlechter, als die Illegalität damals bestand. Aber diese Todesfälle werden nicht mehr statistisch erfasst, um zu beweisen, dass die illegalen Todesfälle abgenommen haben. Das ist die raffinierte Definition oder Definitionsänderung der Manipulation der Sprache. Wir hatten einen Kongress im September in Rom von Mothercare International. Dort hat eine Amerikanerin diese Sachverhalte aufgeführt. Sie hat gesagt, wenn es ein Safe Abortion gibt durch die Legalisierung, sterben die Frauen genauso wie zuvor, nur werden diese Frauen nicht erfasst. Das heißt, diese Todesfälle und Komplikationen. Also legal bedeutet nicht immer eine bessere Technik, sondern nur Straffreiheit. Ich arbeite ja seit 2008 in Afrika, in Kamerun, zweimal im Jahr 6 Wochen, in einem Spital von spanischen Dominikanerinnen. Dort wird nicht abgetrieben, sonst wäre ich gar nicht hingegangen. Und ich würde auch nicht mehr hingehen. Aber wir kriegen, da das Spital einen sehr guten Ruf hat als Ordensspital, viele Frauen nach der Abtreibung in anderen Spitälern, in Gesundheitszentren, die kommen mit ihren schwersten Komplikationen zu uns. Und wenn ich nicht vorher schon absolut gegen die Abtreibung gewesen wäre, heute wäre ich es. Denn wir sehen ganz tragische, entsetzliche Dinge. Junge Frauen, die kommen mit Infektionen, mit Blutvergiftungen. Wir setzen alles ein, was wir können. Innerhalb einiger Stunden sterben diese Frauen unter unseren Händen weg, wie wenn sie überhaupt nicht existieren würden. Oder es sind Abtreibungsmethoden, in denen giftige Maniokblätter, das ist ein Nahrungsmittel, ein Grundnahrungsmittel, die Blätter sind aber giftig, in die Gebärmutter einführt und dadurch stirbt das Kind ab und gleichzeitig gibt es eine Infektion. Einmal mussten wir diese Maniokblätter aus der Gebärmutter entfernen. Die Frau ist gestorben an der Infektion. Ich könnte x Beispiele nennen, die mich, der ich ja sehr viel gewöhnt bin, sehr erschüttert haben. Abtreibung ist keine harmlose Sache. Sie wird dargestellt immer wieder als ein Eingriff wie eine Blinddarmentzündung. Die Befürworter sagen, das sei einer der sichersten Eingriffe. Das ist er nicht. Auch die Gebärmutterperforationen, dass die Gebärmutter durchgestoßen wird mit schwersten Blutungen, mit Bauchfellentzündungen etc., das sind absolut tragische Verläufe und das dürfen wir nicht verheimlichen. Nach der Legalisierung, wie ich schon gesagt habe, nehmen die Unsafe Abortions ab, da sie legal sind. Safe und unsafe sind nicht medizinische Ausdrücke in dem Sinn, Definitionen, das sind gesetzliche, politische. Und die können wir als Ärzte nicht gutheißen. Nun zur Kontrazeption. Je nach Verhütungsmethode haben wir eine eigentliche Verhütung, zum Beispiel durch Kondome, oder eine Kombination von Verhütung und Einnistungshemmung des Embryos, eine Frühabtreibung also. Dazu gehört die Pille, die Minipille, die hormonalen Kontrazeptiva, die Depo-Provera, diese Depo-Präparate, Implanon, Spirale, Pille danach, Eru 486. Und am Schluss haben wir die eigentliche Abtreibung. Kontrazeption ist, wie schon gesagt, die Trennung von Sexualität und Fortpflanzung. Dazu hat C.S. Lewis, der Ihnen vielleicht zum Teil ein Begriff ist, den Älteren vor allem, das ist ein britischer Schriftsteller, der das kleine Büchlein geschrieben hat, Die Abschaffung des Menschen, der hat 1943, wo noch keine Pille, keine Spirale im Handel war, bereits gesagt, und was die Verhütungsmittel betrifft, so liegt ein paradoxer, negativer Sinn darin, dass die möglichen zukünftigen Generationen allesamt die Leidtragenden oder Untertanen einer Macht sind, die von den jetzt Lebenden ausgeübt wird. Durch die bloße Empfängnisverhütung wird ihnen die Existenz vorenthalten, durch Verhütungsmittel im Dienst der selektiven Zeugung unterwirft man sie, ohne dass sie ein Wort dazu sagen können, der Willkür einer einzigen, aus ihren Eigeninteressen entscheidenden Generation. Unter diesem Gesichtspunkt erweist sich, was wir des Menschen Macht über die Natur nennen, als eine von wenigen, mit Hilfe der Natur über andere ausgeübte Macht. Zitat Ende. C.S. Lewis sah damals bereits, 1943, die schwerwiegenden Folgen der Kontrazeption voraus. Was hätte er wohl gesagt, wenn er die frühabtreibende Wirkung der Pille und die Entwicklung der Abtreibung auch nur erahnt hätte. Kontrazeption bedeutet auch eine Desintegration der Sexualität oder, anders ausgedrückt, einen defizitären Akt. Wir kennen verschiedene Formen der hormonalen Kontrazeption, die Pille, die als orale Kontrazeption benannt wird. Es gibt die kombinierte orale Kontrazeption, das sind Pillen, die Östrogene und Progesteron enthalten. Oder es gibt die nur Progesteron enthaltenden Pillen, die Minipillen. Dann gibt es die Depotpräparate, und zwar auch die Östrogene und Progesteron enthalten, die Hormonpflaster, Evra, den Vaginalring, Nuvaring. Die Wirkungsweise ist bei der Pille wie auch bei diesen Präparaten dieselbe. Dann gibt es die Gestagen-Depotpräparate, Depo-Provera, 3-Monats-Spritze, das ist Ihnen wohl ein Begriff. Dann die Hormonimplantate, das Noplant, das 5 Jahre lang wirkt, und neuerdings das Implanon, das 3 Jahre wirksam ist. Noplant ist seit rund 10 Jahren in den USA wegen der Nebenwirkungen verboten, in der dritten Welt. Ich sehe das in Afrika, wird es propagiert, wie wenn diese Menschen keinen Anspruch hätten auf eine sorgfältige Behandlung bzw. auf verantwortungsbewusstes Handeln. Dann das gestagenhaltige Iodid, die Mirena, die enthält ebenfalls ein Gestagen. Zur Wirkungsweise ist zu sagen, dass die hormonale Kontrazeption 4 Wirkungsweisen aufweist. Die erste ist die Ovulationshemmung, das heißt die Eisprunghemmung, die ist empfängnisverhütend. Die zweite, ebenfalls empfängnisverhütende Wirkung ist die Eindickung des Zervixschleims, des Muttermundschleims, damit die Spermien nicht aufsteigen können oder sollen. Man berücksichtigt aber nicht, dass im Moment des Eisprungs sehr viele Östrogene im Eifollikel gebildet werden und die Östrogene verflüssigen diesen Schleim, sodass dieser Zervixfaktor praktisch unwirksam ist. Die dritte Wirkung ist auf die Gebärmutterschleimhaut, Endometriumfaktor, indem die Schleimhaut sich nicht richtig aufbaut und dadurch der Embryo sich nicht einnisten kann. Dann der Tubenfaktor, der Eileiterfaktor, wobei hier der Gelbkörperhormonanteil der Pille die glatte Muskulatur in der Wand des Eileiters lähmt, sodass er sich nicht mehr richtig bewegt, den Embryo nicht termingerecht weitertransportiert und damit kommt der Embryo zu spät in die Gebärmutterschleimhaut, die sein Fortbestehen gewährleistet. Endometriumfaktor und Tubenfaktor sind nidationshemmend, sind frühabtreibend. Hier haben Sie die Angriffspunkte der Pille. Sie haben die Ovulationshemmung hier im Eierstock. Sie haben die Nidationshemmung in der Gebärmutterschleimhaut. Sie haben die Zervixschleimviskosität, die Eindickung des Zervixschleims, das ist weiter unten, ist nicht mehr ganz drauf. Sie haben die Tubenmotilität, das heißt die Beweglichkeit der Tube, die eingeschränkt ist hier. Und das muss man auch sagen, die Sekrete, die Flüssigkeit, die von den Drüsen in der Tubenschleimhaut gebildet wird, diese Flüssigkeit ist verändert in der Zusammensetzung. Das ist eine Desynchronisation all dieser Vorgänge, die entsprechend dann die Wirkung zeigt. Also wir haben 2 frühabtreibende Mechanismen in Form der Nidationshemmung, Endometriumfaktor, Tubenfaktor. Ein französischer Wissenschaftler hat 1994 den Embryo Destruction Index entdeckt. Das heißt, er hat festgestellt, dass die Nidationshemmungen quantitativ erfasst werden können, und zwar je 100 Anwendungsjahre. Er geht davon aus, dass durch die Pille 3 bis 10 Nidationshemmungen erfolgen können pro 100 Anwendungsjahre. Das bedeutet für Deutschland, da habe ich Zahlen, deswegen habe ich Deutschland angeführt, bei 6,6 Millionen Pillenanwenderinnen haben wir 255.000 Frühabtreibungen pro Jahr beim tiefsten EDI von 3. Wenn Sie 10 nehmen, dann haben Sie entsprechend mehr. Weltweit nehmen 140 Millionen Frauen die Pille heutzutage. Bei einem EDI von 3 gibt das pro Jahr 5,4 Millionen Frühabtreibungen. Bei einem EDI von 10 sind es 18 Millionen allein durch die Pille. Da ist keine Minipille drin. Da ist kein Depotpräparat drin. Da ist keine Spirale drin. Da kommen noch weitere Millionen Frühabtreibungen dazu. Man kann es bis jetzt nur für die Pille errechnen. Hier haben Sie die Statistik noch einmal. Sie haben links die Gesamtzahl der Toten, 54 Millionen pro Jahr. Sie haben violett die Todesfälle bei Kindern. Das heißt also, nahezu ein Fünftel der Menschen, die sterben, sind Kinder, die meisten durch Lungenentzündungen, 2 Millionen, oder Durchfall, 1,9 Millionen. Dann haben Sie vor der Geburt 4-mal so viele Kinder, die sterben, als nach der Geburt. Bei 42 Millionen Abtreibungen 2007, das sind 4-mal mehr als nach der Geburt. Dann, die Pillenhormone töten vermutlich ebenso viele Embryonen, als geborene Kinder an Krankheiten sterben, nämlich zwischen 5 und 18 Millionen. Was hat es mit der frühabtreibenden Wirkung auf sich? Die ist ja immer wieder umstritten, das heißt bestritten worden. Wir müssen zurückgehen auf das Jahr 1963. Da hat das US-Gesundheitsministerium die Abtreibung folgendermaßen definiert: als Maßnahmen, welche die Lebensfähigkeit der Zygote des Embryos zwischen Befruchtung und Geburt beeinträchtigen. Das ist die korrekte Definition, die wir jederzeit unterschreiben können. Das hat nicht allen gepasst. Nebst der Industrie, die ja Pille, Spirale etc. herstellt, war auch die amerikanische Gynäkologengesellschaft die größte und einflussreichste auf der Welt, nicht einverstanden mit der Definition und hat nach langem Hin und Her folgende Definition herausgegeben: die Konzeption ist die Einnistung der befruchteten Eizelle. Damit beginnt die Schwangerschaft nicht bei der Befruchtung wie bisher, sondern erst bei der Einnistung des Embryos in die Gebärmutterschleimhaut. Und damit haben sie definiert, Abtreibung ist Abtreibung einer Schwangerschaft, also erst nach der Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut. Was vorher passiert mit dem Embryo, gilt nicht als Abtreibung. Damit ist der Embryo vogelfrei von der Befruchtung bis zur Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut. Und damit sind alle frühabtreibenden, also nidationshemmenden Methoden, sind erstens mal straffrei, weil die Juristen haben das übernommen, und zweitens wird der Bevölkerung gesagt, das ist keine Abtreibung, das ist etwas Harmloses. Uns interessiert aber nicht eine solche Definition, sondern uns interessiert, was passiert mit dem Embryo von der Befruchtung an bis zur Geburt. Eine ganz namhafte Feministin, German Greer, eine militante Feministin in Australien, sagt: heutzutage kommt Verhütung der Abtreibung gleich, denn es gibt keinen Nachweis dafür, dass Pilleneinnahme die Befruchtung einer Eizelle durch eine Samenzelle verhindern kann. unabhängig davon, ob man die Erschaffung und Zerstörung so vieler Embryonen als etwas Bedeutsames ansieht oder nicht, gilt es zu erkennen, es ist eine zynische Täuschung von Frauen, wenn man Abtreibungsmittel verkauft, als handele es sich um Verhütungsmittel, und dies verträgt sich auch nicht mit dem gebotenen Respekt gegenüber Frauen als Menschen. Eine Feministin kümmert sich um die frühabtreibende Wirkung der Pille. Feministinnen sind ja in der Regel für die Abtreibung. Was diese Feministin stört, ist, dass man Abtreibungsmittel als Verhütungsmittel verkauft und die Frauen nicht aufklärt über die effektive Wirkung der Pille und dieser ganzen Verhütungsmittel. Nun ein Wort zur Pille danach, Interzeption genannt oder postkoitale Interzeption, postkoitale Kontrazeption, Pille danach oder Emergency Contraception. Die Definition: Alle Ereignisse zwischen Empfängnis und Einnistung zu einer Verhinderung der Schwangerschaft führen, also das Verhindern des Einnistens des Embryos in die Gebärmutterschleimhaut. Und jetzt kommt in Anschluss an das, was ich vorhin sagte. Da die Interzeption vor der Einnistung erfolgt, handelt es sich nicht um einen frühabtreibenden Vorgang, sowohl aus medizinischer wie juristischer Sicht. Das gilt heute weltweit. Die Wirkungsweise der Pille danach, Norlevo, in Österreich besteht ein anderer Name, glaube ich. Oder habt ihr auch Norlevo? Ja, ja, ist möglich. Man propagiert heute Norlevo als ovulationshemmend. Das ist nur bedingt richtig, denn die Ovulationshemmung, Eisprunghemmung, erfolgt nur, wenn Norlevo 3 Tage vor der erwarteten Ovulation eingenommen wird. Ansonsten ist es eine Nidationsverhinderung, ist es eine Frühabtreibung. Man darf sich da nicht täuschen lassen. ERU 486, die klassische Abtreibungspille, kann ebenfalls als Pille danach verwendet werden. Und LA1, das ist die neue Abtreibungspille, wirkt ähnlich wie ERU 486. Beide können auch eine Schwangerschaft, also auch nach der Einnistung, nach dieser modernen Definition abbrechen. Die Kupferspirale wird vielfach als Emergency Contraception gebraucht und ist zuverlässiger als die Pille danach. Die Pille danach ist nicht hundertprozentig zuverlässig. LA1 ist auch ein Rezeptormodulator, also antagonisiert das Progesteron, ein Rezeptorenblocker, Progesteronblocker. Man kann sie bis 5 Tage nach ungeschütztem Verkehr einnehmen. Die Pille danach in Form von Norlevo kann man nur bis 72 Stunden nehmen, nachher wird sie sehr unsicher. LA1 ist rezeptpflichtig, die Pille danach, die Norlevo, ist nicht überall rezeptpflichtig. Sie ist, die LA1, doppelt so teuer wie Norlevo. Die Sicherheit, nur 2,5% der Frauen werden schwanger, ohne LA1 wären es 5,5%. Die Wirkung habe ich gesagt. Eine spezielle Form der Frühabtreibung ist die Anti-HCG-Impfung. HCG ist Human Chorionatotropin, das ist das Schwangerschaftshormon. Man kann heute impfen gegen dieses HCG, es bilden sich Antikörper dagegen und damit stirbt der Embryo ab. Er kann sich nicht halten. Die Wirkung hält ungefähr ein Jahr an. In der Forschung befindet sich eine Impfung gegen Embryonen, die dann ebenfalls absterben, und das ist noch nicht ganz marktfähig. C.S. Lewis noch einmal, 1943. Das wiederum ist der Grund, weshalb die moderne Situation eine neue Sexualmoral erlaubt und fordert. Die alten Tabus dienten einem wirklichen Zweck, da sie die Art erhalten halfen. Doch Verhütungsmittel haben das geändert, so können wir jetzt auf viele Tabus verzichten. Denn selbstredend muss der Sexualtrieb, der ein Instinkt ist, befriedigt werden, solange er nicht mit der Erhaltung der Gattung in Konflikt kommt. Es sieht tatsächlich so aus, als ob eine auf dem Instinkt begründete Ethik dem Neuerer alles biete, was er braucht und nichts, was er nicht braucht. Zitat Ende. Das zeigt auch wieder den Weitblick dieses Schriftstellers. Nun ein Wort zur assistierten Reproduktion, das heißt Retortenbaby durch In-vitro-Fertilisation und Embryotransfer oder ICSI, intrazytoplasmatische Spermieninjektion in die Eizelle und Embryotransfer. Die Machbarkeit in der Medizin fördert die Sterilität mit der Folge von In-vitro-Fertilisation und Embryotransfer, das heißt die Machbarkeit in Form der Pille, der Kontrazeption ermöglicht auch die Promiskuität, zu der kommen wir nachher noch, ermöglicht dadurch auch oder fördert dadurch auch Infektionen, Eileiterentzündungen etc. mit Sterilität und dann hat man eine Möglichkeit, hier einer Frau doch noch zu einem Kind zu verhelfen durch das Retortenbaby. Das ist auch Machbarkeit. Und IVF, ICSI und Embryotransfer ist nun Trennung von Fortpflanzung und Sexualität. Wir hatten vorhin Trennung von Sexualität und Fortpflanzung durch die Kontrazeption. Durch diese modernen Fortpflanzungsmethoden wird nun die Fortpflanzung von der Sexualität getrennt. Die Folgen dieser Retortenzeugung sind Mehrlingsschwangerschaften, in dem ja häufig 3, 4, 5 Embryonen in die Gebärmutter eingeführt werden. Die enden immer in Frühgeburten. Damit das reduziert wird, das Risiko für die Frühgeburten und für die Schädigung dieser Kinder, werden angenommen, wenn 5 Embryonen eingepflanzt wurden und auch es praktisch dann in der Gebärmutter Schleimhaut sich verankern können, wird zum nicht selektiven oder selektiven Phytozid gegriffen. Das heißt, man tötet in der Gebärmutter mindestens 3 Embryonen ab, um den Verbleibenden ein gutes, in Anführungszeichen, Überleben zu ermöglichen. Und dabei wird wahllos beim nicht selektiven Phytozid werden diese Embryonen ausgesucht. Die Kinder, die auf die Welt kommen, haben zum Teil, das weiß man, Probleme mit diesem Vorgehen, wenn sie es erfahren, und sie erfahren es meistens, denn sie können sagen, ja, eigentlich hätte ich auch derjenige sein können, der nicht hätte überleben sollen. Dann wird das Retortenbaby heute untersucht mit der Präimplantationsdiagnostik. Man nimmt eine Zelle aus dem 8-Zell-Embryo zum Beispiel, untersucht sie auf Krankheiten. Wenn das Kind gesund ist, wird es eingepflanzt. Wenn es irgendeine Abnormalität aufweist, wird es verworfen. Das Designbaby, das quasi die Eigenschaften aufweist, die die Eltern wollen, ist nicht mehr weit entfernt. Wir haben unter Retortenbabys vermehrt Missbildungen, das ist heute wissenschaftlich unzweifelhaft. Diese Embryonen werden auch der Forschung übergeben, zum Beispiel wenn sie nicht eingepflanzt werden. Die embryonale Stammzellenforschung ist ein Beispiel dafür. Man sagt, man könne damit Krankheiten heilen. Das ist nur bei den adulten Stammzellen heute möglich. Bei den embryonalen ist da noch kein Erfolg erzielt worden. Der Gipfel der ganzen Entwicklung wird das Klonen sein solcher Embryonen. Bis 2006 sind circa 4 Millionen Retortenkinder geboren worden. Dafür mussten 10-mal mehr, also 40 Millionen Embryonen sterben. Also ist die Retortenzeugung embryonenverbrauchend und wiederum iatrogen durch die Hand des Arztes. Durch die Präimplantationsdiagnostik sind es noch einmal ein Vielfaches dieser Embryonen, die geopfert werden. Hier haben Sie noch einmal die gleiche Grafik. Sie haben die Todesfälle nach Hauptursachen. Das ist diese Klammer, die Sie sehen. Das sind ungefähr 46 Millionen der Menschen, die sterben. Sie haben hier die Abtreibungen, die Frühabtreibungen durch die Pille und die Embryonenverluste durch die Retortenzeugung. Das heißt, mehr als 100 Millionen tote Embryonen durch die Hand des Arztes oder des Medizinalpersonals oder durch pilleneinnehmende Frauen, die eben auch frühabtreibende Pillen nehmen. Wenn Sie die unnatürlichen Todesfälle einmal anschauen, haben Sie links die braune Säule. Im Dritten Reich sind 55 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Im Kommunismus 138 Millionen. Wenn Sie in 10 Jahren die Abtreibungen anschauen, ausgehend von 42 Millionen 2007, sind das 420 Millionen. Die MVA-Abtreibungen in 10 Jahren sind 800 Millionen. Die Nidationshemmung durch die Pille sind ungefähr 50 bis 180 Millionen und durch IVF und ICSI sind es circa 10 Millionen in 10 Jahren. Das sind unglaubliche Zahlen, wenn man sie vergleicht mit den durch Ideologien geopferten Menschen. Nun zu den Bedrohungen des geborenen Lebens, beziehungsweise wenn Sie zu dem jetzigen Kapitel Fragen haben, dann stellen Sie diese Fragen, sonst wird es ein bisschen zu viel an Stoff.
Es erschlägt derartig für meinen Teil, dass ich vorschlage, wir setzen fort und tun doch am Ende,
Wie du
wenn
willst.
es, ich
Kein
würde es
Problem.
vorschlagen.
Kein Problem. Gut, wenn Sie einverstanden sind damit. Die Bedrohungen des geborenen Lebens, vor allem der Frauen, denn die sind in erster Linie betroffen, die Männer aber auch. Das wird nachher Herr Oettinger, der Umwelt und Hormone behandeln wird, Ihnen darlegen. Es sind die Männer auch nicht völlig ungeschoren in dieser ganzen Geschichte. Zu den Nebenwirkungen der hormonalen Kontrazeption. Ich werde nicht alles aufführen, denn das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir müssen uns fragen, was ist die Pille? Das ist ein Cortison-Derivat. Cortison kennen Sie alle. Es ist gefürchtet wegen der Nebenwirkungen, so gut es als Medikament sein kann, richtig eingesetzt. Und Cortison ist vor allem, und das ist wichtig, infektionsfördernd. Das heißt, wir haben eine Infektionsförderung vor allem durch die Geschlechtskrankheiten. Das sind die Chlamydien, das ist die Gonorrhoe der Tripper, das ist das Human Papillomavirus. Und die können alle Eileiterentzündungen machen, weniger das HPV-Virus, darauf kommen wir noch zurück. Und durch diese Eileiterentzündungen können die Eileiter verschlossen werden und damit daraus resultiert dann die Unfruchtbarkeit. Hier haben wir statistische Zahlen. Ich möchte Sie damit nicht langweilen. Sie sehen aber, dass die kombinierten Pillen ein relatives Risiko haben bis 3,9. Das heißt, ein Infektionsrisiko von 290%. Depo-Provera sogar von 13,7 relatives Risiko. Das sind 12,7% 1270% Zunahme. Damit haben wir die Sterilität, wie ich erwähnt habe, aber auch vermehrt Eileiterschwangerschaften, Fehl- und Frühgeburten. Das Human Papillomavirus ist gefährlich, weil es das Portiokarzinom, den Muttermundskrebs, fördern kann. HIV, wissen Sie, das humane Immundefizienzvirus, das AIDS hervorrufen kann. Und heute weiß man, dass zahlreiche Studien einen Zusammenhang zwischen Pilleneinnahme und HIV-1-Infektion beweisen. Also ist sogar AIDS mit der Pille vergesellschaftet. Die Geschlechtskrankheiten werden in dieser Statistik aus Schottland gut dargestellt von 1994 bis zum Jahr 2000. Sie sehen, die Gonorrhoe nimmt zu, vor allem aber die Chlamydien. Chlamydien sind die Erreger, die weltweit die meisten Eileiterentzündungen verursachen, durch den Verkehr übertragen, und auch der Herpes genitalis. Hier sehen Sie die Kurven dazu, und auffällig ist hier vor allem, dass die Zunahme die 16- bis 19-jährigen Mädchen betroffen hat in dieser Statistik. Bei den Männern sind es eher die 20- bis 24-Jährigen, aber ein Großteil dieser 16- bis 19-jährigen Mädchen wird nie schwanger werden können durch diese Gonorrhoe. Das ist der Tripper. 40% dieser Mädchen sind unter 20 Jahre alt. Hier haben Sie die Chlamydien. Da haben wir ein ähnliches Bild. Wieder 16- bis 19-jährige Mädchen und Männer 20 bis 24 Jahre. Man muss zu dieser Eileiterentzündung sagen, dass bereits die erste Eileiterentzündung die Fruchtbarkeit um 20% einschränkt. Und meistens sind es zunehmende mehrere Eileiterentzündungen, die unglaubliche Sterilitäten machen. Wir sehen das vor allem auch in Afrika. Wir haben täglich mit Frauen zu tun, die steril sind durch Chlamydien-Eileiterentzündungen. Was wir aber auch will sehen, sehr viele Frauen, die nach Abtreibungen nie mehr schwanger werden können. Eben auch durch Entzündungen der Eileiter, unter anderem. Chlamydien können auch nidationshemmend wirken, einnistungshemmend, durch die frühabortive Wirkung, durch die Gebärmutterschleimhautentzündung. Eine Gebärmutterschleimhautentzündung blutet in der Regel bei den Chlamydien häufig nicht. Wenn der Arzt nicht daran denkt, dass Chlamydien sein könnten, wird sie nicht behandelt, die Frau wird nicht schwanger. Wenn man behandelt, dann kann sie schwanger werden, wenn nur die Gebärmutterschleimhaut betroffen wäre. Hier sehen Sie den Anstieg der HIV-Infektionen in Osteuropa. Ich zeige Ihnen das deshalb, weil das sprunghafte Ansteigen von HIV erfolgte nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. Also haben wir unsere westliche Ideologie dort importiert und dadurch ist HIV explosionsartig angestiegen. Dass junge Mädchen eher solche Entzündungen bekommen, hat einen wissenschaftlichen Grund. Sie haben in diesem Alter, im Teenageralter, weniger schützende Antikörper und die Unreife des Muttermundes, der Muttermundschleimhaut, ermöglicht oder erleichtert auch die Übertragung dieser Infektionen. Also muss man die jungen Mädchen davor warnen, frühzeitig Geschlechtsverkehr zu haben, denn das ist dann schlussendlich die Folge, die fatal sein kann. Eine andere Untersuchung sagt das, aber das wissen wir, dass junge, sexuell aktive Menschen mehr als einen Partner haben. Das ist die Promiskuität, die heute ja grassiert. Man sagt heute den Jungen, dass sie keine Angst haben müssen vor dem Verkehr, dass die Abstinenz nicht mehr nötig sei. Und deswegen haben sie ein risikoreicheres Verhalten punkto Sexualität. Nun zu weiteren Nebenwirkungen. Die Pille wurde von der Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2005 als krebserregend definiert für den Muttermundskrebs, Brustkrebs und Leberkrebs. Beim Muttermundskrebs haben wir vor allem bei Frauen, die bereits sehr jung, vor dem 20. Lebensjahr, die Pille genommen haben, eine Erhöhung des Muttermundskrebses, vor allem wenn die Pille dann zum Beispiel über 10 Jahre genommen wurde, auch eine spezielle Form des Muttermundskrebses, Entschuldigung, das Adenokarzinom ist sehr gefördert durch die Pille. Die 3-Monats-Spritze fördert ebenfalls den Muttermundskrebs. Zusatzrisiko ist das Rauchen. Es rauchen ja heute einerseits weniger Menschen, aber mehr Frauen, junge Frauen. Und bei den Risikotypen dieser Viren, Stamm 16 und auch 18, ist das Risiko auf das 65-fache angestiegen. An der Uniklinik Tübingen hat in einer Vorlesung ein Professor gesagt, die Infektion mit HPV ist keine Erkrankung, wie wenn eine Infektion keine Erkrankung wäre. Und er sagt, HPV-Infektion ist eine natürliche Konsequenz sexueller Aktivität. Damit wird auch wieder etwas sprachlich umformuliert, das man nie machen dürfte. Denn eine Infektion ist eine Erkrankung, vor allem eine Infektion mit einem so gefährlichen Virus. Und damit möchte man das Ganze herunterspielen. Man hat heute ja auch diese Impfung etc. Und insofern kommen diese Dinge dann so zum Tragen, wie wir das nicht gutheißen können. Man weiß auch, dass der Muttermundskrebs, eher entsteht, je früher der erste Geschlechtsverkehr, je unsauberer der erste Partner und je mehr Partnerwechsel man hat, denn dadurch ist das Risiko der Übertragung des Virus noch größer. Beim Gebärmutterkörperkrebs haben wir einen Schutzeffekt durch hochdosierte Kombinationspillen von 50% mit anhaltender Wirkung von bis zu 15 Jahren. Allerdings werden durch gewisse Pillen, die heute zwar kaum mehr im Handel sind, diese Krebse gefördert und vor allem das Choriokarzinom und die hydatiforme Mole, das sind spezielle Krebse, die durch die Plazenta entstehen können, die werden gefördert durch die Pille. Dr. Ellen Grant, eine englische Ärztin, die für die Pille forschte und zugunsten der Pille, bezweifelt neuerdings den Schutzeffekt der Pille für das Korpuskarzinom. Beim Eierstockkrebs, da ist dieser Schutzeffekt bekannt, über 15 Jahre hält er auch an. Das sind ebenfalls hochdosierte Kombinationspillen, für die ist es bewiesen, für die tiefdosierten noch nicht. Nach 20 Jahren nimmt der Schutz ab, aber da gibt es auch spezielle Krebse im Eierstock, die gefördert werden, die Keimzelltumoren, und zwar mit doppeltem Risiko. Natürlicherweise weiß man, dass der Eierstockkrebs durch jede Geburt um 15% herabgesetzt wird, das Risiko wird herabgesetzt. Bei 3 Kindern ist die Risikominderung 40%, bei 5 Kindern 70%. Ein kumulatives Stillen, insgesamtes Stillen von 2 Jahren, macht eine Risikoabnahme von 70%. Also wir brauchen nicht die Pille, um den Eierstockkrebs zu reduzieren. Wir müssen im Prinzip nur die Natur walten lassen. Beim Brustkrebs weiß man, dass eine länger andauernde Einnahme der Pille das Risiko bis 225% erhöht. Es gibt diverse Studien, die zeigen, dass es bis zu 310% geht. Wenn man die Pille sehr jung nimmt und wenn man sie nimmt vor der ersten ausgetragenen Schwangerschaft, ist das Risiko ebenfalls erhöht um 72%. Wenn man sie mehr als 10 Jahre nimmt und schon mit 18 Jahren beginnt, ist es um 210% erhöht. Das allgemeine Risiko, wenn man alle Studien berücksichtigt, zeigt, dass es um 47% erhöht ist. Die 3-Monats-Pille fördert das Mammakarzinom exzessiv. Das ist gar kein gutes Hormonpräparat, das muss man heute sagen. Aber auch hier erfolgt eine Senkung des Risikos durch jede Schwangerschaft und durch das Stillen. Denn eine Schwangerschaft, die ausgetragen wird, reift die Brustdrüse, sodass sie einen Schutz hat und das Stillen ebenfalls. Hingegen, wenn man zum Beispiel abtreibt und eine Schwangerschaft nicht älter wird als 32 Wochen, dann ist das Risiko durch die Abtreibung ebenfalls erhöht für Brustkrebs. Wird heute auch totgeschwiegen. Wenn man, wie in den USA, diese verschiedenen Krebse analysiert, Brustkrebs, Eierstockkrebs, Muttermundskrebs und Korpuskarzinom, dann fällt die Bilanz negativ aus für die Pille. Nach der Untersuchung entstehen durch die Pille 80.000 Krebse mehr in den USA. Da nützt auch die Schutzwirkung für den Eierstockkrebs nichts. Leberkrebs ist ebenfalls erhöht, das hat ja die Weltgesundheitsorganisation definiert. Vierfach erhöhtes Risiko für das hepatozelluläre Karzinom, vor allem in Asien und Afrika ist das von Belang. Gutartige Lebertumore sind um 5000% erhöht und das relative Risiko ist um das 100-fache erhöht bei Pilleneinnahme von mehr als 8 Jahren. Und da ist das Risiko nicht das Adenom, der gutartige Tumor selbst, sondern dass die Leber durchbrechen kann mit einer tödlichen Blutung. Das Risiko beträgt 25-30%. Nun zum Thromboserisiko. Das haben Sie wahrscheinlich immer wieder gehört. Das sind Venenthrombosen, Beinvenenthrombosen vor allem. Und das sind meistens Frauen im Alter von 23 bis 28 Jahren. Häufig gibt es dadurch Lungenembolien, wobei die Pille der dritten Generation gegenüber der zweiten Generation ein doppeltes Risiko hat. Und vor allem die Viertgenerationspillen Jasmin, Jaz, Jasminel, die haben ein 9,1-faches Thromboserisiko, nur Thromboserisiko und 6,2-faches Lungenembolierisiko. Und nach der Weltgesundheitsorganisation waren zwischen 2004 und 2008 50 Tote durch Jaz und Jasmin registriert worden. In der Zwischenzeit sind es Hunderte von Todesfällen von toten Frauen in den USA durch diese Pillen. Die entsprechen ungefähr der Drittgenerationspille im Risiko. Ein Wort zu den psychischen Störungen. Depressionen durch Vitamin B6-Mangel und dadurch verändertem Tryptophanstoffwechsel, das macht ja die Depressionen. Unter der Pille ist die Suizidrate doppelt so hoch wie ohne Pille. Es gibt Persönlichkeitsveränderungen durch die Pille, die die Frauen zum Teil selbst nicht merken. Die Sexualität ist betroffen durch die Libidoabnahme, das heißt das Verlangen nach der Sexualität kann abnehmen bis zum totalen Verlust und ist nach Absetzen der Pille zum Teil nicht mehr rückgängig zu machen. Ich hatte viele Frauen gesehen, die hatten diese Libidoabnahme. Nach Absetzen der Pille kam das wieder. Eine neue Studie oder mehrere Studien zeigen, dass das irreversibel sein kann und diese Frauen ein Leben lang einen Libidoverlust haben. Auch der Geruchssinn wird verändert durch die Pille. Da gibt es lustige Geschichten, aber dazu reicht die Zeit nicht ganz. Max Horkheimer, der Philosoph der Frankfurter Schule, hat gesagt, 1970 war das, die Pille müssen wir mit dem Tod der erotischen Liebe bezahlen, und das kann man nur bestätigen. Pille und Sterblichkeit. Sie erinnern sich vielleicht an Lipobay, den Cholesterinsenker von Bayer. Der wurde nach 52 Verdachtstodesfällen innerhalb von 4 Jahren vom Markt genommen. Und dieses Risiko, diese Mortalitätsrate, beträgt 0,2 pro 100.000 Frauen. Die Pille ist nach mehr als 200 Todesfällen pro Jahr allein in Deutschland immer noch im Handel. In 40 Jahren wären das mehr als 8.000 Todesfälle in Deutschland allein. Die Mortalitätsrate ist 3,5 bis 5 pro 100.000, das 20-fache von Lipobay. Sie sehen hier in dieser Grafik die Todesfälle. Das ist eine Arbeit aus dem Jahr 1981. Ich bringe sie eben zum Vergleich zu nachher. Von zwei ganz berühmten Autoren, Taubert und Kuhl. Und es war Lauritzen, der hat im Jahr 2000 das bestätigt. Der hat das Risiko von 3,5 festgestellt. Nehmen wir das Tiefste von Taubert und Kuhl, dann haben wir die Mortalitätsrate von 3,5 bis 5. Nur ein Präparat, ein Pharmakon, kommt dem gleich, und das ist Viagra, im Prinzip auch ein Lifestyle-Produkt, das ebenfalls enorm viele Todesfälle hat. Ein Mann auf 20.000 bezahlt die Viagra-Einnahme mit dem Leben. Und hier haben Sie den Durchschnitt, 1998 4,9, in der Zwischenzeit ist das massiv gestiegen. Lipobay haben Sie ganz rechts, 0,2 pro 100.000. Die hormonale Kontrazeption ist ebenfalls iatrogen, ebenfalls durch den Arzt bedingt. Ich glaube, das muss man sich vor Augen führen. Christoph Wilhelm Hufeland, der Arzt von Goethe und Schiller, hat gesagt, der Arzt soll und darf nichts anderes tun, als Leben zu erhalten, ob es ein Glück oder Unglück sei, ob es Wert habe oder nicht, dies geht ihn nichts an. Und maßt er sich einmal an, diese Rücksicht mit in ein Geschäft aufzunehmen, so sind die Folgen unabsehbar und der Arzt wird der gefährlichste Mensch im Staate. Und so weit sind wir heute. Dr. Alan Grant, die ich schon erwähnt habe, hat gesagt, die Gesundheit der Frauen wurde auf dem Altar der Bevölkerungsplanung geopfert, und das ist sehr, sehr treffend und zutreffend. Nun zur Bedrohung der Umwelt durch Hormone. Und jetzt möchte ich das Wort Herrn Oettinger geben, der ein Mitarbeiter von mir ist, ein fantastischer Mitarbeiter. Er hat sich mit diesem Kapitel speziell befasst und kann Ihnen das sehr gut darlegen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank.